HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Ein Hotspot für Piratenangriffe. Als das galten Somalia und das Horn von Afrika vor gut 10 Jahren. Fracht- und Containerschiffe wurden fast regelmäßig von somalischen Terroristen angegriffen und die Besatzung gekidnappt. Mit der EU-Operation Atalanta konnten die Überfälle hier beendet werden. Heute, 10 Jahre später, gibt es nun einen neuen Hotspot, den Golf von Guinea in Westzentralafrika. Russische und dänische Militärboote patrouillieren deshalb vor den Küsten von Nigeria, Ghana, Elfenbeinküste und Kamerun. Und die EU plant eine neue Strategie für die Gewässer vor diesen Ländern. Einer der Gründe für die Überfälle: immer mehr Fischtrawler aus Europa und Asien fangen in diesem äußerst fischreichen Meer den Einheimischen ihre Lebensgrundlage weg, meist illegal und bei Nacht. Die kleinen Fischer bringen immer weniger von ihren nächtlichen Fangzügen mit und können von ihrem Beruf kaum mehr leben. Einige von ihnen werden aus Not selbst zu Piraten oder Schmugglern. Der Staat ist scheinbar machtlos gegen die illegale Überfischung. Susanne Lettenbauer.
Die Sonne kämpft sich durch den frühmorgendlichen Dunstschleier über der Bucht von Limbe. Links ragt eine Landzunge in den graublau schimmernden Atlantik, der hier Golf von Guinea heißt. In der Ferne kann man 2 kleine Inseln erkennen, dahinter etliche Seemeilen entfernt, die Insel Malabo. Ein paar Holzboote dümpeln vor sich hin auf dem ruhigen Wasser. An Land liegen Dutzende weitere Kähne, die meisten leck, das Holz vom Salzwasser verwittert. Neben einem der Kähne sitzt ein älterer Mann in der aufgehenden Sonne, das Gesicht von der Salzluft gegerbt.
Wir konnten so viel Fisch fangen, wie wir wollten. Die Netze waren immer voll mit unterschiedlichen Arten. Bonga, Umba, Sardinen, Makrelen, Meerbrassen. Aber heute gibt es so viele Boote und jeder will etwas fangen. Dabei ist der Fischbestand dramatisch zurückgegangen.
Die Ursache für den fehlenden Fisch ist für ihn klar. Internationale Trawler aus Asien, die keinerlei Gesetze beachten. Langsam kommt Bewegung in die Fischerhäuser. Als erstes erscheinen die Frauen mit großen bunten Plastikschüsseln auf dem Kopf am Strand, setzen sich in den Sand an die umgedrehten Holzkähne, schauen auf das Wasser. Noch herrscht Ebbe.
Yes.
Ja, ich warte hier auf die Boote, um Fisch zu kaufen. Danach gehe ich wieder nach Hause, um sie zu räuchern und weiter zu verkaufen. Es ist schwer geworden. Die Fische werden immer kleiner.
Langsam kommen auch die Männer von den kleinen Holzhütten herunter zum Strand. 45 Fischerfamilien sind hier offiziell in Downtown Beach Limbe registriert, besitzen eine Fanglizenz, um auf traditionelle Weise mit den schmalen, länglichen Booten voller Netze hinauszufahren aufs Meer.
Es gibt hier Probleme mit dem Fisch. Die Chinesen haben draußen auf dem Meer riesige Trawler, die unseren Fisch wegfangen.
Wettert dieser Fischer. Er ist an diesem Morgen an Land geblieben. Es würde sich nicht mehr lohnen, meint er. Das hängt nicht nur von der Jahreszeit ab. Auch der Stand des Mondes beeinflusst die Fische. 7 bis 8 Stunden draußen auf dem Meer. Keine Seltenheit mehr für die Männer in den Fischerbooten, beobachten die Teams von Greenpeace Afrika im gesamten Golf von Guinea. Das Berufsrisiko ist enorm gestiegen. Die Auswirkungen auf einen ganzen Berufszweig gefährlich, sagt Aliuba.
Momentan ist es so, dass die Fischfangzeiten immer länger werden und der Fang immer weniger. Außerdem fahren die Fischer immer weiter hinaus aufs Meer, sodass auch immer mehr Boote einfach verschwinden und nicht mehr zurückkommen. Das Risiko für Leib und Leben ist auf hoher See natürlich sehr viel größer.
Der Greenpeace-Aktivist beobachtet die gut 6000 Kilometer lange Küstenlinie vom Senegal bis Angola, beobachtet die Schiffsbewegungen vom Monitor aus. Rund 1500 Hochseeschiffe zählt das Tracking-System täglich. Per App kann man die Schiffe online verfolgen. Viele der Fischtrawler aber nicht. Sie schalten das Tracking-System zeitweise aus, fahren nachts ohne Positionslichter.
Tatsächlich sieht man diese Trawler einfach nicht. Sie zerstören die Fischerboote oder die Netze. Es gibt ganz oft diese Konflikte auf See.
Und genau das kennen auch die Fischer in Limbe. Jeden Morgen müssen sich die daheim gebliebenen Frauen und Männer überraschen lassen, was diese Nacht in den Netzen hängen blieb. Und das ist immer weniger. Laut Nichtregierungsorganisationen wie Sea Shepherd, Greenpeace oder WWF verlieren die west- und zentralafrikanischen Küstenstaaten wie Nigeria, Kamerun, Gabun oder Ghana jährlich rund 2 Milliarden Euro durch illegale Fischfangflotten vor ihren Küsten. Gegen 9.30 Uhr endlich die ersten Rückkehrer. Ein bunt bemaltes Boot mit 15 jungen Männern. Einer springt ins Wasser, ein anderer wirft ihm die Ankerleine zu. Mit der Flut treffen nacheinander weitere Boote ein. Die Nacht war nicht gut für die durchtrainierten jungen Fischer. Sie sind alle wütend auf die riesigen Fischtrawler, die draußen auf dem Meer alles wegfangen mit kleinmaschigen Netzen, die eigentlich verboten sind. Um 2 Uhr nachts seien sie los aufs Meer, sagen die jungen Männer. Fast 8 Stunden später bringen sie 2 Eimer Fisch mit. Sobald sie ausgeladen haben, werden sie wieder hinausfahren, ein Stück weiter Richtung Westen nach Idenau, Richtung Nigeria, sagt der Kapitän, desillusioniert. Und deutet damit an, dass sie wahrscheinlich ihrerseits illegal in fremden Gewässern fischen müssen, um ihre Familien ernähren zu können.
Wir müssen jetzt gleich wieder los, werden wohl nach Idenau fahren mit den Booten und dort nach Fisch schauen. Heute Nacht haben wir viel zu wenig gefangen aufgrund dieser Trawler. Wir hatten schon Zeiten, wo sie 2 Wochen lang ohne jeden Fisch zurückkamen. Die Trawler zerstören nämlich manchmal ihre Netze. Also müssen sie ohne sie zurückfahren.
Noch ein Problem. Die Fischer verlieren nicht nur die Netze, für die sie oftmals Kredite aufnehmen müssen. Die verlorenen Netze treiben außerdem monatelang als Geisternetze im Wasser vor der Küste. Eine Falle für alle Meerestiere, nicht nur Fische, sondern auch Gambas, Muscheln, Thunfisch und Haie. Die lokale Vereinigung der traditionellen Fischer, die Union des Pêcheurs Artisanales Maritimes, kurz UNIPAM, verurteilt seit Jahren das Vorgehen der schwimmenden Fischfabriken in den internationalen Gewässern vor Kamerun. Sie weisen darauf hin, dass die illegalen Schiffe vor allem nachts in die Hoheitsgewässer eindringen, ohne Positionslichter.
Man sieht diese Trawler nicht. Sie schalten die Lichter aus. Man kann den Namen nicht erkennen, um sie zu melden. Und es sind viele, die tagsüber wieder in internationale Gewässer verschwinden. Sie schalten das Ortungssystem aus. Sie schalten die Lichter aus. Keine Signale, nichts.
Viele der Familien in Limbe stammen aus Ghana, Benin und Nigeria. Seit Generationen werden sie in Kameruns Küstenorten geduldet. Es herrscht ein reger Austausch zwischen den Fischern am Golf von Guinea. Man hilft sich trotz der unterschiedlichen Sprachen und konnte bislang gut vom Meer leben, sagt der Chef des Gewerkschaftsverbandes UNIPAM, Falovi Tatayeme, und schüttelt den Kopf.
Wir schicken gemeinsam mit dem Ministeriumsbüro hier am Hafen jeden Monat einen Bericht nach Yaoundé, in die Hauptstadt, wer wie viel gefangen hat. Die kennen die Situation, aber es passiert nichts.
Adolf Mokulo ist als Chef der Hafenpolizei zuständig für die Überwachung der Südwest-Kameruner Küste. Eigentlich. Viel unternehmen könne er aber nicht. Er weist auf die Boote im Wasser und bestätigt genau das, was NGOs und Meeresforscher scharf kritisieren. Weit und breit kein Polizeiboot zu sehen. Nein, sie hätten noch nicht einmal eigene Boote für die Küstenwache, nur das Militär fahre raus zur Kontrolle und das nicht regelmäßig.
Ich weiß, woanders kontrolliert man das Hoheitsgebiet. Hier ist das eben anders.
Nicht nur in Kamerun fehlt es an engmaschigen Kontrollmechanismen, auch beim Nachbarn Nigeria, in Benin und Ghana. Das Problem ist seit Jahren bekannt. Unternommen wird dagegen praktisch nichts. Bereits vor fast 10 Jahren, 2013, unterzeichneten die Anrainerstaaten vom Golf von Guinea den sogenannten Yaoundé-Vertrag in Kameruns Hauptstadt. Ein Abkommen zur Einrichtung eines engmaschigen Systems von Kontrollzentren für die Seegebiete. Sogenannte MMCCs, multinationale maritime Koordinationszentren, gibt es von Praia, der Hauptstadt der Kapverden, über Accra, Hauptstadt von Ghana, bis hin nach Cotonou in Benin, Douala in Kamerun, bis nach Luanda in Angola. Unterstützt von weiteren lokalen MOCs, den National Maritime Operations Centers. Die übergeordnete Golf von Guinea-Kommission wird getragen von den beiden verantwortlichen Wirtschaftsverbänden ECAS für die zentralafrikanischen Staaten und ECOWAS für die westafrikanischen Mitgliedsländer. Das Hauptquartier dieser Organisation, das interregionale Koordinationszentrum ICC, steht in Kameruns Hauptstadt Yaoundé. Auf dem Papier ein beeindruckendes System, meint Meeresschützer Alioba.
Es gibt eigentlich gute Gesetze in den Anrainerstaaten vom Golf von Guinea, wie Senegal, Gambia oder Kamerun. Aber das Problem ist die Umsetzung dieser Gesetze. Schauen Sie sich die Vielzahl von regionalen Projekten gegen Überfischung an, die Verträge, Übereinkommen gegen illegale Fischerei und Programme zur Nachhaltigkeit. Theoretisch ist das alles geregelt. Aber es gibt einen großen Unterschied zu dem, was gesetzlich festgeschrieben ist und was tatsächlich draußen auf See passiert.
An Land vor dem Lokalbüro des Kameruner Fischereiministeriums in Limbe weht die Nationalfahne. Mit einem freundlichen Lächeln erscheint Nadesh Mata. Sie ist als Ministeriumsangestellte verantwortlich für die Kontrolle und Überwachung der Fischfangquote. Jeden Monat schreibt sie einen Bericht an ihre Vorgesetzten in der Hauptstadt, beschreibt die Situation der örtlichen Fischerfamilien, wer wie viel gefangen hat. Oft sind ihre Berichte nicht sehr umfangreich. Sie kennt die Situation draußen auf See, kennt die Kritik der NGOs. Sie versucht es diplomatisch zu umschreiben, wie das System in Kamerun funktioniert.
Die Chinesen haben tatsächlich in den überwiegenden Fällen die Verträge, die hier nach Kameruner Recht vorgeschrieben sind. Wenn man hier industriell fischen will, braucht man eine Fischfanglizenz, die nie an Ausländer, sondern nur an Einheimische vergeben wird. Die ausländischen Firmen bezahlen also einen Kameruner Strohmann, damit sie die Lizenzen bekommen. Dieser Strohmann muss kein Fischer sein oder sich noch nicht einmal in der Fischwirtschaft auskennen. Eine Fischereifirma kann jeder Kameruner gründen. Das ist das große Problem. Die Kameruner Firma steht im Vertrag, erhält die Lizenz, aber die ausländische Firma nutzt unsere Fischbestände. Unsere Ressourcen werden von den ausländischen Fischereibetrieben ausgebeutet. Und wir haben nichts davon.
Die von der Regierung ausgegebenen Lizenzen würden rund 2.000 bis 5.000 US-Dollar kosten pro Jahr. Ein Kilo der begehrten Gambas bringt an Land bereits 16 US-Dollar, rund 10.000 lokale CFA-Francs.
Also, um hier professionell zu fischen, braucht man die Fischerlizenz vom Fischereiministerium. Man braucht aber danach auch noch eine Bestätigung, dass man sich in den Gewässern auskennt und ein Schiff führen darf. Das beantragt man beim Transportministerium.
Zwei Ministerien, mindestens zwei Beamte, die viel zu wenig verdienen. Überall herrscht Korruption in Kamerun. Das Land steht im Korruptionsindex von Transparency International auf Platz 144 von 180 Ländern. Mit genug Geld erhält man die Papiere problemlos. Ein Teufelskreis. Ein weiterer Grund für die Nachlässigkeit: Der Anteil der Fischerei an der Wirtschaft Kameruns beträgt offiziell nur 3%. Deshalb das Verhältnis zu China und anderen Staaten aufs Spiel setzen, das lohne nicht, zumindest nicht für die Behörden. An die Fischerfamilien denke dabei keiner, sagt Efisinaki Okafor-Yawut, Expertin für maritime Sicherheit im Golf von Guinea der Universität von St. Andrews, Schottland. In ganz Afrika seien 10 Millionen Menschen vom Fischfang abhängig, hat sie errechnet. Die 3%, der Anteil der Fischereiindustrie in Kamerun an der Wirtschaft des Landes, seien ja nur der Anteil am Bruttoinlandsprodukt. Dass die Wertschöpfungskette vom Boot bis zum Teller viel größer sei, werde komplett unterschätzt. Statt gegen illegalen Fischfang vorzugehen, kümmerten sich die Regierungen lieber um den Kampf gegen Piratenüberfälle.
Die illegale Fischerei hat aber weitaus gravierendere Folgen für die Ökonomie der Länder und ihre Bevölkerung als die Piraterie. Diese Leute sind bereits sehr arm. Sie leiden bereits unter dem Klimawandel. Die Verantwortlichen für die illegale Fischerei sind alles ausländische Trawler, dieselben, die von den Piraten gejagt werden. Der Kampf gegen Piraterie könnte doch ein Anreiz sein, auch gegen die illegalen Fischtrawler vorzugehen. Denn Piraterie ist ja nur ein Symptom, nicht die Ursache für die Unsicherheit auf See.
Die Küstenbewohner würden geradezu dazu gedrängt, sich andere Geldquellen zu suchen, ihrerseits in illegale Geschäfte einzusteigen, warnt die Forscherin. Und der Lokalaugenschein gibt ihr recht. In einigen der Boote im Hafen von Limbe liegen riesige blaue Plastikfässer dicht an dicht. Die Boote sind größer als die Fischerkähne und mit einem kräftigen Motor ausgestattet. Ein offenes Geheimnis, das damit Benzin, Erdöl und wahrscheinlich andere illegale Dinge von Nigeria nach Kamerun und zurück transportiert werden, besser gesagt geschmuggelt. Drogen, Waffen. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, FAO, geht davon aus, dass die Staaten am Golf von Guinea jährlich Milliarden durch die ausländischen Dunkelflotten verlieren. Dagegen vorgegangen wird wenig. Stattdessen halten die Staaten West- und Zentralafrikas jedes Jahr im Frühjahr unter Führung der USA einen sogenannten Opangame-Express ab. Militärübungen im Golf von Guinea gegen Piratenüberfälle. Diebstahl, Raub, Mord und Geiselnahme, um Geld zu erpressen. An den Methoden und Zielen von Piraten hat sich bis heute wenig geändert. Die Hochseefrachter schützen sich gegen die vermummten bewaffneten Angreifer, indem sie Hunde und Waffen an Bord haben, weiß Marta. Aber auch, indem sie das vorgeschriebene internationale Ortungssystem AIS ausschalten, um nicht gefunden zu werden. Während die Überfälle von Piraten 2021 zurückgingen, aufgrund der Pandemie, stieg aus demselben Grund die Zahl der illegalen Fischfänge. Die Firmen machten sich zunutze, dass die Kontrollen der Behörden Corona-bedingt nahezu auf Null heruntergefahren wurden, nicht nur in afrikanischen Gewässern, sondern weltweit. Auch in Kamerun kontrollieren immer weniger der gesetzlich vorgeschriebenen Inspektoren die Fischtrawler auf See. Und das nicht nur Corona-bedingt, sagt Ministeriumsmitarbeiterin Martha.
Die Kontrollen auf hoher See sind nicht einfach. Man muss dafür ausgebildet sein, die riesigen Schiffe hochzuklettern, einen Bericht zu schreiben, die Fischer richtig anzusprechen. Viele von ihnen haben keinen Respekt vor den Behörden. Kommt man den Schiffen näher, dann drehen sie ab und fahren einfach davon. Ein Katz-und-Maus-Spiel. Sie kooperieren nicht mit uns. Und einige haben Hunde an Bord, die sie auf die Inspektoren hetzen. Wir hatten da schon etliche Unfälle an Bord. Das ist wirklich gefährlich für uns.
Für uns ist es so viel schwerer geworden. Die chinesischen Schiffe fangen alles weg. Sie kommen so gegen 4, 5 Uhr, meist zu zweit. Manchmal überfahren sie die Netze und Boote unserer Leute. Viele von uns können aber keine andere Arbeit annehmen. Wir waren doch immer Fischer.
Der 73-jährige David Butami kam vor 48 Jahren aus dem Benin nach Kamerun, besitzt 4 Boote. Aufs Meer fährt er nur noch, um die ausländischen Trawler zu beobachten und sofort zu melden. Die Häfen von Kamerun setzen seit einiger Zeit verstärkt auf die pensionierten Fischer. Diese fahren nicht zum Fischen aufs Meer hinaus, sondern um die illegalen Schiffe zu dokumentieren. Denn gegen sie mit Waffen und Schnellbooten zu kämpfen, wie die Piraten aus dem benachbarten Nigeria, könnten sie nicht, meint er. In Limbe kenne er niemanden, der Schiffe überfällt, auch wenn das immer häufiger vorkommt.
Wir wollen ja Fischer bleiben, was sollen wir anderes arbeiten? Bei uns geht es immer um Fisch und das Fischen. Man kann natürlich etwas anderes essen, aber das ist unser Beruf.
Die Folge: weniger Fisch bedeutet auch höhere Preise für die einheimische Bevölkerung.
Der Preis ist gestiegen, ja. Wir müssen uns eben irgendwie anders organisieren, um davon leben zu können. Denn wir haben nichts anderes. Wir leben ja davon. Also müssen wir uns anders organisieren. Das ist das Einzige, was wir machen können.
Diese Mutter von 4 Kindern steht in ihrer Hütte, neben sich eine riesige Feuerstelle, darüber ein Drahtgestell, auf der die Fische räuchern. 3 Tage lang. Ihre Kinder sitzen zwischen den Fischen im Rauch. Noch kann diese Fischersfrau ihre Kinder ernähren. Den höheren Preis gibt sie weiter an die Marktfrauen, die sich ihrerseits beschweren.
Die Preise sind hoch. Letztes Jahr kostete der Fisch viel weniger. Es lohnt sich nicht mehr für mich, das auf unserem Markt zu verkaufen. Der Fisch ist zu teuer. Ich mache keinen Profit mehr.
Der bis in die Hauptstadt Yaoundé berühmte Räucherfisch aus Limbe. Mittlerweile ein teurer Luxus, so diese Aufkäuferin in einer der Räucherhallen, die fast täglich von der Regionalhauptstadt Buea am Fuß von Kameruns höchstem Berg, dem Vulkan Mount Kamerun, runter zum Hafen fährt.
Der Golf von Guinea ist eine strategisch äußerst wichtige Region. Für den Abtransport von Bodenschätzen, für die Fischerei. Dort gibt es sehr viele Interessen. Es gibt zum Beispiel noch viel Thunfisch und Shrimps. Sie kennen den hohen Preis von Shrimps im europäischen Supermarkt. Das lohnt sich richtig, dort zu fischen.
Maurice Beseng, Meeresforscher an der Universität Sheffield und gebürtig aus Kamerun, beobachtet die Situation im Golf von Guinea seit einigen Jahren. Sein jüngster Bericht vom Dezember 2021 kommt zu ernüchternden Ergebnissen. Es gehe nicht mehr nur um chinesische Trawler in den Hoheitsgewässern der Staaten Westzentralafrikas, wie viele Einheimische glauben. Das bestätigt auch Sandra Schöttner, Teamsleiterin in der Greenpeace-Zentrale Hamburg. Die EU-Flotten, vor allem aus Spanien, Italien, Portugal und Frankreich, nutzen jede Möglichkeit, um die reichen Fischbestände in den Gewässern Westafrikas für die europäische Kundschaft abzuschöpfen. Ein Trend sei die Umflaggung, sodass die eigentliche Herkunft der Schiffe nicht ersichtlich wird. Und gleichzeitig die Fischfangquoten der Europäischen Union umgangen werden können.
Ich meine, das Flag-of-Convenience-Problem erkennen wir seit Jahrzehnten, dass Schiffe einfach umgeflaggt werden, wie es gerade passt, um Gelder zu sparen, um Richtlinien zu umgehen, um irgendwelchen Strafen auch zu entkommen.
Bei den europäischen Fischfangflotten gehe es außerdem nicht mehr nur um Fisch für den Teller, so Schöttner, sondern um einen weiteren wachsenden Industriezweig am Golf von Guinea, unterstützt von ausländischen Investoren. Besonders kleine Fische und Fischarten, die bisher keine wesentliche Rolle spielten, dienen immer mehr der Herstellung von Fischmehl und Fischöl, erklärt die Greenpeace-Vertreterin.
Also dieses Fischmehl, dieses Fischöl geht direkt als Fischfutter, verlässt es das Land in Afrika und geht zum Beispiel nach Dänemark in die Aquakultur oder auch in andere Länder. Und man hat dieses Fischöl und Fischmehl sogar in der Schweinemast schon nachgewiesen im Futter. Also es geht nicht mehr nur um Aquakultur, es geht mittlerweile auch um Mastbetriebe bei uns in Europa.
An den Docks von Kameruns großer Hafenstadt Douala, eine Autostunde von Limbe entfernt, ankern die legal angemeldeten Fischtrawler. Der Sprecher des Hafens, Raoul Simplitiminlo, kennt das Problem mit der Überfischung und den illegalen Fängen. Gegen die Piraterie werde bereits vorgegangen, meint er. Russland und Dänemark hätten Militärschiffe geschickt. Aber gegen Geisterschiffe? Dagegen könne man nicht viel machen, wenn sie in internationalen Gewässern unterwegs seien. Wenn sie in Kameruner Hoheitsgewässern nicht getrackt werden können, sei man ebenfalls machtlos. Gegen die chinesischen Dunkelflotten kann Kamerun nicht vorgehen, denn das Land steckt in einem Dilemma. China investiert Millionen in Infrastrukturprojekte, baut momentan einen strategisch wichtigen Tiefseehafen, den größten in Zentralafrika, in dem früher beschaulichen Erholungsort Kribi. Aber auch gegen die europäischen Flotten könnten die Staaten West- und Zentralafrikas nicht viel unternehmen, meint die Dozentin für maritime Sicherheit im Golf von Guinea der Universität St. Andrews in Schottland, Ifeanyi Okafor-Yawuot.
Die sehr Unabhängigkeit existiert doch nur auf dem Papier. Wenn Sie sich die Situation vor Ort anschauen und einen Einblick in die politischen Vorgänge erhalten, bemerken Sie, diese Länder sind noch immer nicht wirklich unabhängig. Die alten postkolonialen Strukturen existieren immer noch. Wenn du mich unterstützt, unterstütze ich dich auch. Die normalen Leute leiden darunter. Das ist die bittere Realität. Das macht alles kompliziert.
Da hinein passt auch, dass Kamerun kürzlich eine gelbe Karte der EU bekommen habe, wegen fehlender Bekämpfung illegaler Fischerei in den eigenen Hoheitsgewässern. Die Situation könne daher nur geändert werden, wenn die Staaten der Europäischen Union ihre Fischereipolitik vor den Küsten Westafrikas ändern, pflichtet ihr Greenpeace-Expertin Sandra Schöttner bei.
Die Weichenstellung für eine bessere Fischereipolitik, auch und vor allem in Westafrika, kann nur in den Ländern stattfinden und in einem politischen Rahmen, der letztendlich die Fangflotten dorthin entsendet. Das heißt, aus EU-Sicht wäre das natürlich die EU und wäre natürlich auch der Beitrag der Bundesregierung da ganz klar zu bemessen. Wie viel Geld fließt weiterhin in die Subventionierung dieser Langdistanzfischereiflotten und wie viel Geld sollte man vielleicht künftig mit in die Entwicklungspolitik und in die Stärkung der westafrikanischen Länder und in deren eigene Wirksamkeit fließen lassen, anstatt dass man sich deren Ressourcen vor der westafrikanischen Küste einfach nur zu sichern versucht.
Ein neuer Hotspot für Piratenangriffe. Über die massive Zunahme illegaler Fischerei in Westafrika berichtete Susanne Lettenbauer. Ich bin Liane Stahl und diese Sendung als Podcast gibt es wie immer auf hr-info-radio.de und in der ARD-Audiothek.